bin ja gerade bei einer Themenreihe zum Thema Charakter. Letztes Mal haben wir uns beschäftigt mit der Frage Schein oder Sein. Echt sein, man selbst sein, ehrlich sein, nicht irgendwelche Masken aufsetzen, nicht so tun, als ob. Das kann ganz schön herausfordernd sein, herausfordernd werden. Und ich hoffe, der wichtigste Punkt, der hängen geblieben ist, ist derjenige, dass du nur du selbst sein kannst, wenn du dich geliebt weißt. Von Herzen geliebt. Und dich nicht, dann brauchst du keine Maske tragen, weil du nicht mehr auf der Suche nach Liebe bist. Und Gott will dich genau mit dieser Liebe beschenken. Und dann kannst du frei sein und ohne Masken deinen Weg gehen. Heute geht es um die Frage danach, wie und wodurch ist Charakter eigentlich formbar und was macht Charakter eigentlich aus? Ich hatte es für mich überschrieben, verdirbt nur Geld den Charakter? Fragezeichen. Es gibt ja diesen netten Satz, dieses nette Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Und vielleicht hat das sogar seinen Ursprung in der Bibel, denn im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10 finden wir einen interessanten Satz zu dem Thema. Da steht nämlich, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Das klingt schon ganz schön hart, oder? Die Wurzel oder eine Wurzel, ja, da wird es schon interessant. Da steht nicht die Wurzel alles Bösen, sondern da steht eine Wurzel alles Bösen, was schon darauf schließen lässt, es gibt noch mehr davon. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe oder die Liebe zum Geld. Interessant, also auch da wieder abweichen von unserem Sprichwort, ist es nicht das Geld an sich, sondern die Liebe zum Geld, die das Problem darstellt. Mit anderen Worten, du kannst so viel Geld haben, wie du willst oder wie du kannst oder wie du hast, wie auch immer, oder wie du rankommst, das ist an sich gar nicht das Problem. Du darfst es nur nicht zu sehr lieben. Sonst würden wir, wenn wir mal ins Alte Testament zurückgehen und uns da mal so ein paar von den ganz besonderen Leuten angucken, Abraham, David, Salomon, die hätten alle ein richtiges Problem, die waren nämlich alle richtig reich, also richtig reich, so, also jenseits von Euro-Jackpot irgendwo beim Lotto. Also nur eine Wurzel ist die Liebe zum Geld, eine Wurzel allen alles Bösen und nicht die einzige. Böses entsteht irgendwie in uns. Gutes entsteht auch irgendwie in uns. Wenn wir es aber bei irgendwie lassen, überlassen wir es dem Zufall oder irgendwem oder irgendetwas, das Einfluss auf uns hat. Deshalb eigentlich erstmal die Frage, was ist eigentlich Charakter? Wir reden von gutem Charakter, von schlechtem Charakter oder wir sagen, jemand hat Charakter, damit meinen wir dann meistens schon guten Charakter. Bitte? Eingegrabenes Zeichen, das ist, kann man sich gut merken, ja, aus dem Griechischen. Aha, sehr gut, dankeschön. Und eingegraben heißt ja, es ist etwas, was irgendwie tief und fest vorhanden ist. Ich habe mal nach Definitionen gesucht, eine, die mir ganz gut gefallen hat, ist folgende. Guten Charakter hat, wer gewohnheitsmäßig gut handelt. Guten Charakter hat, wer gewohnheitsmäßig gut handelt. Darin stecken gleich ein paar Dinge. Also erstens, gewohnheitsmäßig heißt normalerweise. Wir erwarten auch von einem Menschen mit gutem Charakter nicht, dass er perfekt ist. Auch Menschen mit gutem Charakter haben Fehler und das eine oder andere Mal greifen sie daneben und handeln nicht entsprechend der in ihnen verankerten oder eingegrabenen Gewohnheiten. Guten Gewohnheiten. Aber normalerweise tun sie das. Eine andere Definition ist, Charakter sind erlernte persönliche Kompetenzen, die die Voraussetzung für moralisches Verhalten bilden. So, das schließt sich nochmal mit dem anderen zusammen. Guten Charakter hat, wer gewohnheitsmäßig gut handelt. Guten Charakter hat nicht derjenige, der gewohnheitsmäßig gute moralische Vorstellungen hat, also genau weiß, was gut und richtig ist, sondern erst derjenige, der auch danach handelt. Ich kann ganz tolle Vorstellungen davon haben, wie ein Mensch sich verhalten sollte, vor allem davon, wie du dich verhalten sollst, es aber selbst nicht tun. Dann habe ich noch lange keinen guten Charakter. Erlernte persönliche Konsequenzen zeigt uns auch in dieser Definition nochmal, Charakter ist etwas, was man verändern kann. Wie viele Menschen habe ich schon gehört und wahrscheinlich habe ich es auch schon das ein oder andere Mal gesagt, mit dem Kommentar, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, nicht so gut ist, wie es erwartet wurde. Naja, ich bin nun mal so. Klingt vertraut, oder? Und ich denke auch bei den meisten von euch sowohl gehört als auch schon mal selbst gesagt. Erlernte persönliche Kompetenzen, die Voraussetzung für moralisches Verhalten, also auch wieder das Tun, bilden. Im Umkehrschluss ist schlechter oder schwacher Charakter dann, liegt in der Problematik, dass entweder diese nötigen Kompetenzen nicht erlernt wurden, also ich hatte nicht die Informationen, die ich brauchte, oder ich habe sie mir nicht angeeignet, ich habe sie nicht in meinem Leben verankert, eingegraben, oder die moralischen Vorstellungen, die ich habe, sind ungenügend. Denn es geht ja um die Frage gut oder schlecht, und gut oder schlecht muss erst nochmal definiert werden. Wer oder was oder welches Verhalten gilt denn als gut oder als schlecht und wer entscheidet das? Das ist schon echt eine schwierige und herausfordernde Frage. Moral, Ethik und Werte sind unterschiedlich, wenn man in verschiedene Kulturen, Zeitalter, Gesellschaftsschichten, Generationen guckt. Und man stellt fest, es ist nicht immer alles einheitlich. Das, was die eine Kultur als gut und richtig definiert, ist in der anderen noch lange nicht so. Wo kommt eigentlich unsere Definition her, was gut ist? Ich habe dazu eine Theorie und ich habe die mal in ein paar Regeln formuliert. Der Mensch sagt, Regel Nummer 1, gut ist, was mir gut tut. Ich wage zu behaupten, das ist eine Grundaussage der Menschlichkeit. Die meisten Menschen handeln nach dieser Regel. Solange es mir gut tut, muss es gut sein. Oder ist es gut? Definiere ich es als gut? Das eigene Ego, das eigene Ich ist an dieser Stelle im Mittelpunkt. Gut ist, was mir gut tut. Regel Nummer 2, das war Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, gut ist, was meinen Freunden oder die Menschen, die ich liebe, was denen gut tut. Solange es Regel Nummer 1 nicht widerspricht. Der Mensch steht sich selbst schon sehr nah. Regel Nummer 3, könnt ihr es erraten, gut ist, was meinem Umfeld, Stadt oder Volk zum Beispiel, gut tut. Solange es Regel Nummer 1 und Regel Nummer 2 nicht widerspricht. Und Regel Nummer 4, gut ist, was den Menschen gut tut, natürlich auch erst untergeordnet unter Regel 1, 2 und 3. Ist ja eigentlich keine schlechte Definition, oder? Gut ist das, wodurch der Mensch sich entfaltet, entwickelt, Frieden hat, Hoffnung hat, Wohlstand hat, Ruhe hat, Gesundheit hat, oder? Das klingt doch soweit erstmal sehr vernünftig. Die Problematik ist eher die Reihenfolge und die Abstufung der Regeln. Wie ist das mit dem etwas ist gut, wenn es für mich gut ist, aber für den anderen schlecht? Oder umgekehrt? Funktioniert meine Definition dann noch? Deshalb habe ich ganz bewusst auch diese Regeln mal so in so einer Reihenfolge und nach Personengruppen immer weitere Kreise mal definiert. Es unterscheidet sich deutlich, deutlich von dem, was die Bibel und was Gott uns sagen. Da ist ganz klar formuliert, gut ist, was dem anderen gut tut, als Regel Nummer 1. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Philipperbrief, Kapitel 2. Das steht da nicht. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Möglicherweise taucht das nochmal auf. Da habe ich eine Antwort drauf. Ilona kennt die schon. Nein, ich beantworte die Frage gleich, bevor ich weitermache, sonst komme ich aus dem Konzept. Ich muss mich erstmal selbst annehmen und lieben. Selbstannahme und Eigenliebe kann nur begründet sein darin, dass ich von außen bedingungslos geliebt werde. Wirst du von außen bedingungslos geliebt, Gunnar? Ja. Amen. Von Gott ja. Von Gott ja, absolut. Von Gott ja. Von Menschen? Nein. Einschließlich dir selbst. Ja. Auch wir selbst werden an uns immer Dinge finden, die wir nicht mögen, nicht können, mit denen wir nicht zufrieden sind. Immer. Es wird immer was da sein, solange bis Jesus wiederkommt. Wenn ich mein ganzes Leben damit verbringe, mich in Eigenliebe zu üben im Sinne von, ich muss mich perfektionieren, bis ich nichts mehr an mir auszusetzen habe, dann werde ich zu nichts anderem mehr kommen. Das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist eigentlich verankert in Regel Nummer 1, ist schon vorhanden. Du liebst dich selbst. Jeder Mensch liebt sich selbst. Was er daraus macht, ist nochmal eine andere Frage. Ja, nicht jeder Mensch liebt sein Aussehen, nicht jeder Mensch liebt sein Verhalten und so weiter. Aber jeder Mensch kümmert sich um sich selbst in irgendeiner Form. In irgendeiner Form. Manchmal in richtig schrägen Formen, zugegebenermaßen. Aber jeder Mensch sorgt in irgendeiner Form dafür, dass es ihm besser geht als zum jetzigen Zustand und Zeitpunkt. Immer. Damit sind wir rund um die Uhr beschäftigt. Jeder Mensch liebt sich schon selbst. Wie gesagt, nicht alles an ihm. Aber insofern, dass er sich um sich selbst kümmert und sorgt, in irgendeiner Form. Wie gesagt, manchmal auch echt schräg. Von daher ist diese Voraussetzung darin erfüllt, dass Gott mich liebt. Denn wenn Gott mich liebt, kann ich mich auch selbst lieben. Dann weiß ich, es reicht aus. Dann muss ich nicht noch irgendwas verändern und irgendwas machen, damit ich geliebt bin. Und damit habe ich die Grundvoraussetzung, andere zu lieben. Das ist die Grundvoraussetzung. Nichts anderes können wir machen, nichts anderes wird je reichen. Und nur auf dieser Grundlage, steht hier hinten nochmal drauf nachher, nur auf dieser Grundlage können wir tatsächlich auch den anderen höher achten als uns selbst. Aber diese Grundlage ist nicht darin begründet, dass ich es schaffe, mich selbst irgendwie zu lieben, sondern darin, dass ich verstehe, dass Gott mich schon längst so liebt. Das ist die Grundlage. Die Aufforderung der Bibel ist, achte den anderen höher als dich selbst. Die Aufforderung der Bibel ist, neben dem Gut ist, was dem Nächsten gut tut, auch durchaus eine ganz klare Vorstellung und Formulierung von Gerechtigkeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eine ganz klare Regelung von Gerechtigkeit. Ich weiß, es kommt dann immer gerne der Kommentar, insbesondere von den freundlichen, vergebenden, liebenden Neutestamentlern, die dann sagen, ja, aber du kannst doch nicht. Nee, nee. Auge um Auge und Zahn um Zahn ist Schadensbegrenzung, sage ich immer. Mit anderen Worten, wenn dir der andere ein Auge zerstört, darfst du ihm nicht den Kopf abhacken. Du darfst ihm nur auch ein Auge zerstören. Maximal. Und wenn der andere dir einen Zahn ausschlägt, dann darfst du ihm nicht dafür Arme und Beine brechen, sondern höchstens auch einen Zahn. Das ist Gerechtigkeit. Die Möglichkeit, dem anderen zu vergeben, hast du immer. Immer. Die braucht er nicht extra reinschreiben. Er hat nicht gesagt, wenn dir einer ein Auge aussticht, dann musst du ihm vergeben. Er hat aber auch nicht gesagt, dann darfst du ihm nicht vergeben, du musst ihm auch ein Auge ausstechen, sondern er hat gesagt, du darfst ihm höchstens ein Auge ausstechen, alles was weniger ist, ist gut.
Im Vaterunser sagt man das ja auch, Vater, vergib mir, so wie ich, jetzt kommt's, vergebe meinen Schuldigern. Wer denkt da richtig drüber nach, was er gerade gesagt hat?
Das ist mal eine gute Frage. Und damit sind wir auch schon direkt bei dem nächsten Punkt, den anderen höher achten als sich selbst. Gerechtigkeit leben im Sinne von, ich fordere oder tue dem anderen nicht mehr an oder nehme nicht mehr von ihm, als er von mir. Das ist Gerechtigkeit. Und als drittes Vergebung. Genau die Stelle, die Axel gerade schon genannt hat, im Matthäusevangelium und im Vaterunser damit auch verankert. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder dann sogar in der Folge, wenn ihr den Menschen, die an euch schuldig geworden seid, nicht vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater, Gott im Himmel, eure Schuld auch nicht vergeben.
Das ist der einzige Grund, wenn man nicht vergibt.
Das ist radikal. Das ist radikal. Und es gilt nur für denjenigen, dem etwas angetan wurde. Was der andere macht, der Schuld hat, ist völlig egal. Kommt überhaupt nicht vor in dem Text. Ob der sich an Gottes Gebot hält und Gerechtigkeit haben will oder ob er seine Schuld behalten will oder stur bleibt und dickköpfig oder vielleicht sogar noch einen oben drauf setzt, spielt überhaupt keine Rolle. Vergebung wird gefordert. Es gibt im Neuen Testament 66 Referenzen zu Vergebung und in der gesamten Bibel über 100. Also es sind tatsächlich fast genauso viele im Alten Testament wie im Neuen übrigens, was Vergebung betrifft. Manche sagen, ja, Altes Testament war immer Gesetz und Gerechtigkeit und blutig und fies und gemein. Und Neues Testament ist Liebe und Vergebung und Kuschelclub. Es ist derselbe Gott, Altes und Neues Testament. Und Gottes Gerechtigkeit ist heute noch genauso gerecht wie im Alten Testament. Da hat sich nichts dran geändert. Und Gottes Vergebung war schon genauso stark und groß im Alten Testament wie heute oder wie durch Jesus. Hat sich nichts dran geändert. Also die Bibel hat das Gegenüber im Auge, den anderen, den Nächsten. Wie formt man nun eigentlich Charakter? Charakter ist das Ausleben oder das Verhalten guter, moralischer und ethischer Grundlagen und Werte. Wenn ich aus dieser Regelnummer raus will, Regel Nummer 1, gut ist, was mir gut tut, Regel Nummer 2 und so weiter. Wenn ich aus dieser Nummer raus will, dann brauche ich einen, was man so schön Paradigmenwechsel nennt. Also einen Wechsel in meinem Grunddenken, meiner Grundannahme, meiner Grundvoraussetzung. Die Grundannahme des Menschen ist, wenn ich mich nicht selbst liebe, liebt mich keiner. Frei nach dem Motto, keiner denkt an sich, nur ich denke an mich, und wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich brauche diesen Wechsel der Grundannahme hinzu, es gibt jemanden, der mich schon längst bedingungslos liebt. Nur wenn ich dieses eigene loslassen kann und mich einlassen kann auf die Liebe, die schon längst da ist, die Gott mir schon längst geschenkt hat, nur dann kann ich meinen Charakter gemäß Gottes Wort formen lassen und formen. Nur dann. Ansonsten habe ich keine Chance. Ansonsten bleiben es Neujahrsvorsätze. Und ich habe gehört, es gibt sogar Menschen, die schaffen es, das ein oder andere Mal einen von diesen Vorsätzen durchzuhalten. Das ist der helle Wahnsinn, finde ich zutiefst beeindruckend. Aber auch diese, eben nur den einen oder anderen. Aber nicht alle davon. Niemals. Und die meisten sogar nur ganz kurz oder gar nicht. Ich brauche diesen Grundannahme, dass ich bedingungslos geliebt bin, dieses Grunderleben, Gott ist für mich, damit ich von mir selbst endlich weggucken kann, damit ich frei davon bin, mich selbst ständig um diese Liebe irgendwie bemühen zu müssen. Im Römerbrief schreibt der Autor das an die dortige Gemeinde: Lass dein Denken erneuern. Lass dein Denken erneuern. Im Philipperbrief fordert er auf: Liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, darüber denkt nach. Das ist die Hilfe zu der Stelle im Römerbrief. Das Denken erneuert sich nicht von alleine. Denken erneuert sich, wenn ich bewusst meine Gedanken fülle. Dann erneuert sich Denken. Und das ist echt eine herrliche Aufzählung. Also ich würde euch empfehlen, tatsächlich auch diese Bibelstelle mal im Hinterkopf zu behalten oder vielleicht tatsächlich auch mal irgendwo auf einen Zettel mal zu notieren oder nochmal nachzulesen. Das mitzunehmen für den Alltag, für alle Lebenssituationen, über diese Dinge nachzudenken und daraus dann nachher auch das Handeln zu entwickeln. Was wahrhaftig ist, echt, ehrlich, was ehrbar ist, nicht irgendwie heimlich oder verwerflich, oder, sondern was Wert hat, was steht, was gerecht ist, was keusch ist. Ein Stück Zurückhaltung ist in Keuschheit enthalten. Was lieblich ist. Schönheit. Was wohllautet. Worte. Was wohllautet. Eine Tugend, ein Lob. Darüber denkt nach. Andersherum, ich denke nicht nach über das Schlechte, ich meckere nicht in meinen Gedanken, ich klage nicht an, ich verurteile nicht und so weiter und so fort. Es ist deine Entscheidung, worüber du nachdenkst und womit du deine Gedanken füllst. Es ist deine Entscheidung. Ich präge meine Werte neu. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich lese Gottes Wort. Ich lese die Bibel. Ich lese da drin und lerne und verstehe aus seinem Wort, was gut und was richtig ist. Wie, welches Verhalten angemessen ist und welches nicht. Wie ich reagieren kann, wie ich agieren kann, wie ich mit Menschen umgehe. Wie ich meine Worte gebrauche. Das sind alles Werte, die ich in Gottes Wort finde. Und ich kann sie tatsächlich, wenn ich auf der Suche danach bin, kann ich sie tatsächlich auf fast jeder Seite finden. Ich habe auf fast jeder Seite in der Bibel ein Beispiel davon, wie Gott ist, ausgedrückt durch sein eigenes Handeln oder das seiner Leute. Ich präge meine Werte neu. Ich bitte Gott um Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Ich kenne mich gut genug. Ich kenne nicht alles an mir. Manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Manchmal positiv, manchmal negativ. Ich weiß, ich brauche Hilfe. Ich weiß, ich brauche Hilfe da drin. Ich kann Gott darum bitten. Ich bitte ihn, dass sein Geist, Gottes Geist, mich an die neu erlernten Werte aus seinem Wort erinnert und mir hilft, sie im Alltag umzusetzen. Ich möchte so werden. Ich möchte so sein, wie Gott es sich gedacht hat. Und ich übe neues Verhalten anhand dieser Werte ein. Eingraben. Und eingraben tut man sie nur, indem man sie immer wieder tut und immer wieder und nochmal, indem man sie, die Gedanken immer wieder damit füllt und wiederholt. Prediger und Lehrer haben eine gemeinsame Tätigkeit. Sie wiederholen und sie wiederholen und sie wiederholen es nochmal und sie wiederholen es nochmal mit der Hoffnung, dass es irgendwie bei denen, die es hören, einschließlich ihnen selber, irgendwann auch hängen bleibt. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der beste Weg, es zu machen. Ich war als Schüler, ich weiß, woher mein Sohn das hat, ich war als Schüler auch so ein Typ, der immer so abends noch mal kurz vor der Arbeit gelernt hat und am nächsten Morgen noch mal schnell das Buch aufgeschlagen hat. Dann habe ich die Arbeit geschrieben, dafür hat es gereicht, danach habe ich es wieder vergessen. So funktioniert Charakterbildung nicht. So funktioniert es, einen Test zu bestehen, der ansteht und der, von dem man vorher weiß, dass er kommt und zu welchem Termin er kommt. Aber den Test des Lebens kannst du so nicht bestehen. Dein Charakter verändert sich nur durch regelmäßige gute Gewohnheiten. Eine der ersten regelmäßigen guten Gewohnheiten, die du als Christ lernst, ist zu beten. Regelmäßig, täglich Zeit mit Gott zu verbringen. Die zweite gute Gewohnheit, die du als Christ lernst, ist regelmäßig deine Bibel zu lesen. Du musst nicht den ganzen Tag Bibel lesen, aber regelmäßig, immer wieder ein Stück von Gottes Wort in deinen Geist, in deine Gedanken hineinlegen. Immer und immer wieder. Und es wird dich prägen und deinen Charakter schulen und verändern, wenn du das tust. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das Gute, womit du dich regelmäßig beschäftigst, wird deinen Charakter formen. Meistens sehen andere das irgendwann und sagen dann, hey, du hast dich verändert. Und man selber denkt, echt? Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber es passiert auf diese Art und Weise. Und dann das, was du in der Bibel liest und von Gottes Geist hörst, auch Stück für Stück regelmäßig in deinen Alltag einbauen. Wenn du merkst, du hast in irgendeinem Charakterbereich eine Schwäche, wo du irgendwie immer wieder dran stößt, bitte Gott um Hilfe, bitte ihn um deinen Geist, dich zu erinnern und zu bewahren, dir ein Stoppschild vor die Nase zu halten, immer kurz bevor es soweit ist, aber rechtzeitig bevor es soweit ist. Es verändert sich nicht von jetzt auf gleich, nicht von gestern auf heute. Es ist ein Prozess, ein langer Prozess. Mit manchen Dingen geht es schneller, mit manchen dauert es länger. Ich weiß nicht, ob wir jemals ganz fertig werden. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber das macht nichts. Wir wollen uns verändern lassen, weil wir Gott Ehre geben wollen, dafür, dass er uns so sehr liebt. Wollen wir unterwegs sein, um Menschen auch mit seiner Liebe zu begegnen. Das hat er uns nicht nur aufgetragen, sondern damit hat er uns beschenkt. Deshalb lass deinen Charakter von Gott verändern und geh die Schritte, die dafür nötig sind. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass es nicht unmöglich ist, dass Veränderung nicht unmöglich ist, sondern dass es beginnt mit deiner Liebe und mit meinem Einverständnis, dass ich sage, ich möchte mich von dir verändern lassen, weil ich weiß, du hast gute Gedanken und Pläne über mich. Ich möchte, dass mein Leben wieder so wird oder wieder endlich so wird, wie es in deinem Bauplan vorgesehen ist. Und ich bete darum, Herr, dass du meinen und dass du unseren Charakter formst unser Denken erneuerst, unsere Liebe stärkst und unsere Nähe zu dir einfach auch noch inniger machst, Herr. Wir wollen mit deinem Charakter, mit deinen Werten in diese Welt hinein unterwegs sein und Menschen ein Stück von deiner Liebe bringen. Rüste uns dazu aus, forme uns, segne uns. Amen.